Die Fernsehkritik, der Podcast. Hallo ihr lieben Leute da draußen, endlich nach 4 Wochen Pause wieder eine neue Folge von Die Fernsehkritik, der Podcast. In den TV- und Streaming-Tipps für den Monat Juni widmen sich Jan Freitag und Erik Leimann heute Cruella, dem neuen Disney-Blockbuster fürs Heimkino. Wir reden über das Lebensgefühl Kalifornien 1981, so wie es sich in der Apple Plus Aerobic-Serie Physical ziemlich schlau beschreiben lässt. Wir diskutieren die neue Netflix-Fantasy die Dystopie Sweet Tooth und fragen uns, wie viel Corona da drin steckt. Danach schauen wir 4 megareichen Narzissten beim Bösesein zu in der erfolgreichsten norwegischen Serie aller Zeiten. Exit heißt sie und die gibt es bald in der ZDF-Mediathek. Und schließlich das dominante TV-Thema im Juni, die paneuropäische Fußball-EM in der Pandemie. Wie viel Lust haben wir beide da drauf? Da bin ich vor allem bei Jan Freitag drauf gespannt, denn wir haben uns aufgrund einer Verschwiegenheitsklausel in den Verträgen unserer Anwälte vorher nicht darüber ausgetauscht, wie wir unsere Juni-Themen eigentlich finden. Hallo Jan, herzlich willkommen.
Hallo Erik, schön bei dir zu sein.
Ja, fein. Dann legen wir los mit Cruella. Die Grenze zwischen Streaming-Plattform und Kinoleinwand löst sich auf. Wie finden wir das? Wie finden wir Cruella?
Ich fand Cruella extrem überraschend. Ich habe darüber berichtet, wurde so von mehreren Redaktionen darum gebeten, was darüber zu machen und dachte zuerst so, oh scheiße, was von Disney Plus, was so ein Sequel oder Prequel oder was auch immer von einem der extrem erfolgreichen was man damals ja noch so Zeichentrickformate genannt hat, nämlich 101 Dalmatiner. Mhm. Da war ich zuerst extrem abgeturnt von und hatte wenig Lust darauf, hab's dann gesehen und fand's relativ schnell eigentlich sehr unterhaltsam und sehr gut, was vor allem an den Darstellerinnen liegt. Die Geschichte ist die, dass 101 Dalmatiner kennen, glaube ich, alles in den 60er Jahren erstmals als Zeichentrickfilm von Disney gemacht worden und danach insgesamt, glaube ich, dreimal sowohl als Realformat als auch nochmal in einer Fortsetzung von 101 Dalmatiner in Zeichentrick fortgesetzt worden. Und das hier ist jetzt ein Prequel und erzählt die Geschichte, warum ist Cruella de Vil, diese Dalmatiner schlachtende Böse, Wichten.
Glenn Close, ne? 96 in der Verfilmung, glaube ich.
Genau, damals.
Ja, berühmte genau. Rolle von ihr.
Ja. Wie ist die eigentlich zu dem geworden, was sie ist, was ja oftmals im Disney-Kosmos eigentlich keine Rolle spielt, weil es ja auf Effekte gebürstet ist. Und hier spielt es jetzt mal eine Rolle. Und sie erzählen, wie aus der süßen Estella, einer Tochter einer prekär beschäftigten Frau irgendwo im erweiterten Umland von London, die böse Modemacherin Cruella geworden ist, nämlich indem sie dabei war, als ihre Mutter von einer anderen Modemacherin, die sich The Baroness nennt und von Emma Thompson gespielt wird, quasi in den Tod getrieben wurde. Und zwar, das ist der Clou daran, von 3 bösen Dalmatinern. Und deswegen hat Estella, wie sie damals noch hieß, so etwas wie ein Dalmatiner-Trauma entwickelt, das sich dann auch fortsetzt dadurch, dass sie einen extremen Abwehr gegen diese Hunde bekommt und irgendwann dann eben auch später, das kommt jetzt aber nicht in diesem Film raus, ein Pelz daraus gemacht sehen möchte. Und wir beobachten diese Cruella, beziehungsweise diese Esteller, wie sie auf dem Weg zur Cruella als Kleinganoven sich durch London schlägt und dort ihre beiden Komplizen, die später auch die früher auch in den Zeichentrickfilmen eine große Rolle gespielt haben, trifft und mit denen halt so anfängt, so ein kleines Imperium aufzubauen. Sie wird die Gegenspielerin, die Konkurrentin dieser Baroness und beginnt so einen kleinen Modekleinkrieg oder Großkrieg mit der extremen Medien begleitet wird. Und man guckt so dabei zu, wie sie immer weiter aufeinander eindreschen. Und das ist alles natürlich wie immer extrem bunt gemacht, mit sehr, sehr netten Gimmicks, mit sehr schönen Ideen, wie die beiden halt ihre Modeideen gegeneinander in Stellung bringen. Und das ist so eine Mischung aus Der Teufel trägt Prada und eben 101 Dalmatiner. Einerseits ist es eine Modegeschichte darüber, wie in London der 70er Jahre 2 Frauen extrem verrückte Mode machen und damit ja auch ein bisschen diese Vivian Westwood-Zeit von damals nachspielen. Genau, ja. Und zum anderen ist es natürlich totales Disney-Popcorn-Kino, wie man es nicht anders erwartet, mit knalligen Bild- und Lichteffekten und sehr klar konturierten Charakteren von Gut und Böse.
Ja, Jetzt hast du noch nicht gesagt, dass diese Cruella, Estella Cruella, wird von Emma Stone gespielt, ne?
Ja, genau, das ist gut, dass du mich daran erinnerst.
Nicht nur irgendwie so nebenbei, sondern ich finde, sie ist ganz toll in dem Film. Also sie ist ja, wir kennen sie ja aus La La Land und so weiter. Ich finde ja sie, wenn man sie hier nochmal schaut, sie ist schon eine Schauspielerin mit einer enormen Ausstrahlung und auch mit einer enormen Musikalität in den Bewegungen. Mhm. Also der ganze Film ist voll mit Musik, viel 60er, 70er Jahre Musik. Das ist fast wie ein Musical, wo nicht gesungen wird, was extrem, also weil die Musik eben im Hintergrund spielt. Aber die ganzen Szenen sind eigentlich sehr musikalisch durchchoreografiert, also sehr opulent mit der Mode und den Interieurs und so. Also es ist wirklich, wir haben ja gerade so einen kleinen Modeboom im Fernsehen, habe ich den Eindruck. Ja. Nicht nur, weil Germany's Next Topmodel gerade zu Ende gegangen ist, sondern auch die Serie Halston auf Netflix, glaube ich, auch. Ne?
Die auch toll ist, wirklich. Ich hab die gesehen und das ist aber da, halt auch wegen Hugh McGregor, das ist sozusagen das Gegenstück zu Emma Stone, extrem wandelbar, ja. Praktisch alterslos und beide spielen ihre Modemachenden extrem lustig einfach und dabei aber durchaus melodramatisch und auch anrührend. Also ich finde es ja. Find es toll, wie die beiden das machen.
Also ich fand auch ganz lustig, wie punkig Disney geworden ist mit dem Film. Also natürlich wird man nicht extrem böse. Es ist immer noch ein Film, den man mit Kindern sehen kann, auch wenn es so ein, zwei kleinere Gruseleffekte gibt. Aber Disney ist ja ein spezieller Konzern. Da geht es ja schon immer darum, dass in den Geschichten, in dem Oeuvre extreme Familienkompatibilität herrscht. Und da loten sich schon die Grenzen ein bisschen aus dessen, also indem halt diese Cruella schon ziemlich böse ist und auch böse Sachen macht teilweise. Trotzdem natürlich auch ein bisschen gut, also so ein gespaltener, ambivalenter Charakter. Aber also sie erfindet sozusagen auch nebenbei den Punk, habe ich so das Gefühl, ne? Indem sie betrunken ein Schaufenster umdekoriert. Eine sehr schöne Szene, wie ich fand.
Ja, ich finde ich habe den auch gelesen, diesen Begriff Punk, der fiel, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung in der Kritik, die sehr positiv war. Ich würde ja sagen, dass sich da, dass da all echten Punks, die davon hören, dass das auch nur im Entferntesten was mit Punk zu tun haben soll, schmeißen denen wahrscheinlich das Dosenbier um die Ohren. Mhm. Das ist so ein bürgerlicher Punkbegriff, der da transportiert wird. Also alles, was ein bisschen krasser vom Mainstream abweicht, ist dann Punk. Das finde ich nicht. Also es hat so eine Punk-Attitüde dadurch, dass es wirklich radikal mit Konventionen bricht. Aber Punk hat schon ein paar mehr Aspekte darüber hinausgehend.
So viel Punk wie Vivian Westwood eben Punk war, würde ich sagen, oder? Weil das ganze Outfit und das Auftreten von Emma Stone in dem Film wird ja oft mit Vivian Westwood
verglichen. Genau, so also wie Vivian Westwood aber auch die Sex Pistols kommerzialisiert hat. Ja. So vielleicht spielt das diese Karte aus und so, aber kann man ruhig so nennen. Also es ist halt, Punk ist vielleicht manchmal auch ein bisschen zu verengt benutzter Begriff und ich finde es allein schon deshalb gut, das auch in dieser Hinsicht zu loben, weil der Spiegel hat's verrissen und immer wenn der Spiegel eine Serie verreist, ist das ein unbedingter Hinweis darauf, dass man sie gucken sollte, weil sie gut ist. Der Spiegel schreibt nämlich immer das Gegenteil von dem, was eigentlich Tatsache ist.
Also ich hab auch zwei, drei Kritiken gelesen, ich glaube in der Zeit und beim Tagesspiegel, die waren eigentlich positiv bis sehr positiv und also ich bin auch nicht die klassische Zielgruppe, ich habe es tatsächlich auch mit meiner Frau und meinem Sohn gesehen, der ist 11. Und wir waren alle eigentlich sehr, wir fanden den alle eigentlich sehr gut, den Film, und fühlten uns gut unterhalten, also so wie es sein soll, Familienfilm. Und eigentlich ist Familienfilm ein Genre, was ich per se nicht so mag. Mhm. Von daher, wenn ich das sage, dann muss da irgendwie was dran sein. Und apropos Familienfilm, was ich ja auch sehr interessant finde, ist, ich habe am Anfang gesagt, die Grenze zwischen Streaming-Plattform und Kino-Leinwand löst sich auf. Das ist natürlich eigentlich der Sommer-Blockbuster von Disney. Nun wissen wir alle, die Kinos haben entweder noch zu oder nur ganz wenige haben auf. Ich glaube, jetzt in der zweiten Juni-Hälfte sind ein paar Filmstarts. Am 1. Juli sollen dann die Kinos tatsächlich offiziell bundesweit wieder aufmachen. Da sind auch schon 20 Filmpremieren, also Filme, die dann anlaufen für den 1.7. geplant. Und der Kinoverband fordert 50% Auslastung der Sitze und keine Maskenpflicht am Platz. damit man auch sein Popcorn essen kann und seine Getränke. Sonst lohnt sich das Ganze nicht. Da sind wir mal sehr gespannt drauf, wie das wird, ob die Kinos wirklich wieder anlaufen. Und Disney hat sich jetzt, ich glaube, so ein bisschen als erster Konzern so eine Doppelstrategie konsequent in die Unternehmensrichtlinien geschrieben, dass sie nämlich Cruella auch in die Kinos bringen oder könnte jetzt schon laufen, glaube ich. Mhm. Die Premiere war schon, wo es möglich ist. Und gleichzeitig, genau, deutscher Kinostart steht hier 27. Mai, Disney Plus mit VIP-Zugang, also das Streaming-Erlebnis Cruella ab 28. Mai. Und was ich den Hammer finde, da muss ich echt auch nochmal nachfragen bei der PR-Agentur, was das Ganze kostet. Nämlich, man braucht einmal das Grundabo von Disney Plus, 8,99 im Monat oder im Jahresabo 89,90. Und dann braucht man für solche Highlights wie Cruella ein VIP-Ticket, einmalig 21,99 €. Das heißt, man zahlt über 30 €, wenn man Cruella zu Hause gucken will.
Echt?
Ja, das finde ich echt unglaublich. Und
aber du hast dann unbegrenzten Zugang und kannst, ja, du kannst dann ewig gucken.
Auch so. Das habe ich nochmal nachgefragt. Du kannst dann den Film so oft schauen, wie dein Disney Plus Abo läuft.
Ja.
Und klar, das Argument wird dann natürlich sein, wenn eine Familie zu dritt, zu viert, zu fünf, wie auch immer, in ein Kino geht, dann wird's teurer. Aber man muss dann schon fast rechnen, wie viele Leute setzen sich vor den Fernseher oder vor den Bildschirm und gucken sich das an.
Ja, oder man definiert Binge-Watching neu und guckt einfach dasselbe immer und immer wieder, damit es sich einigermaßen lohnt. Also genau. Ich glaube, wenn es marktwirtschaftlich erprobt ist und sich durchsetzt, dann machen sie es weiter. Wenn sie merken, die Leute kaufen es nicht, dann werden sie ihre Politik wieder ändern. Das ist ein strikt renditeorientierter Konzern und die werden da schon ihren Umgang mit finden. Der klingt jetzt in der Tat völlig absurd.
Also vom Gefühl her würde ich jetzt auch sagen, zu teuer, aber es ist ein Experiment von Disney. Sie machen es zeitgleich, Kino, soweit möglich und Streaming. Und sie werden gucken, ob es das nebenher, also ob das funktioniert, denke ich mal.
Ne? Oh, ich hoffe nicht.
Du hoffst nicht, nee. Im Sinne des Kinos.
Also im Sinne des Kinos und im Sinne der Preispolitik, 21 € irgendwas für einen Streaming-Zugang zu verlangen. Ich glaube, das lässt sich auch durch die immensen Produktionskosten am Ende nicht rechtfertigen. Das ist einfach nur ein Geldvermehrungsprinzip.
Ja, ist es sicherlich. Und trotzdem müssen wir sagen, hier, wo Blockbuster draufsteht, ist auch wirklich Blockbuster drin. Es ist wirklich wie das ausgedehnte, teuerste Musikvideo, was man seit langem gesehen hat. Und man sieht da sozusagen eine Disney-Version des Jokers, eine weibliche Disney-Version des Jokers, also nicht ganz so hart wie beim Joker, aber eben auch so eine Coming-of-Age-Geschichte einer späteren Bösewichtin. Mhm. Unterm Strich haben wir ja gesagt, trotzdem eine Empfehlung von uns. Möchtest du noch etwas zu Cruella sagen, Jan?
Nee, zahlt das nicht, zahlt keine 21,50 € dafür, sondern wartet, ob es vielleicht dann irgendwann im normalen Streaming von Disney kommt, weil das finde ich zu teuer.
Gut, damit kommen wir zu unserem zweiten Thema. Und da gibt es tatsächlich eine lustige Gemeinsamkeit, nämlich den Regisseur. Der Regisseur von Cruella ist der Australier Craig Gillespie und Craig Gillespie ist auch einer von drei Regisseuren bei der Apple Plus Serie Physical. Zufall oder nicht, weiß ich nicht. Das ist eine 10-teilige Dramedy. Eine Folge ist etwa 30 Minuten lang. Die startet beim Streamingdienst Apple Plus ab 18. Juni. Worum geht's? Diese Serie ist mit Rose Byrne, so ein, ja, ich würde mal sagen, Hollywood-Star, australische Schauspielerin, 41 Jahre alt mittlerweile, aus der zweiten Reihe. Bekannt geworden ist sie durch die TV-Serie Damages, die lief von 2007 bis 2012. Da war sie der Co-Star neben Glenn Close. Rose Byrne wurde oft als, ja, in irgendwelchen Listen als eine der schönsten Frauen der Welt bezeichnet. Sie hat in Filmen gespielt wie Brautalarm, Peter Hase, Sunshine, The Blaze Beyond the Pines, Insidious. Und sie spielt hier eine, ja, frustrierte, gelangweilte Hausfrau 1981 in San Diego. eine Mutter von einem kleinen Mädchen, die so diverse Dämonen umtreibt. Also sie ist sehr auf ihr Körperbild fixiert. Sie hat eine Essstörung, kommt in der ersten Folge heraus, also bulimisch. Und sie ist unzufrieden mit ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau. Und sie haben zudem Geldprobleme, diese Familie, versuchen aber den schönen Schein im Südkalifornien der frühen 80er Jahre trotzdem mitzumachen, kommen aus so einer linken Hippie-Aktivisten-Ecke eigentlich und müssen sich jetzt in diesem neuen Amerika von Ronald Reagan dem Erwachsensein zurechtfinden, indem man eben halt auch Geld verdient und was darstellt. Das ist einer der interessantesten Aspekte an dieser Serie, wie ich finde. Und was passiert? Es ist eine Aerobic-Serie, denn diese Sheila, so heißt die Rolle von Rose Byrne, entdeckt als Ausweg ihrer Frustration und ihres Alltagsfrusts, entdeckt sie eine Aerobic-Klasse und wird zu einer Art Aerobic-Unternehmerin. Über diese 10 Folgen. Und jetzt frage ich erstmal, Jan, wie hat dir Physical gefallen?
Ich habe leider von Apple sehr, sehr spät erst den Zugang bekommen dazu. Das heißt, ich habe es nur so ein bisschen oberflächlich gescrollt und kenne aber einige Trailer davon und habe auch mich ein bisschen über die Serie schlau gemacht. Und es hat, also was heutzutage ja so Look and Feel heißt, ist erstklassig. Es hat tolle Bilder, es reanimiert diese 80er Jahre auf eine Art und Weise, wie sie halt hierzulande ja selten ist, nämlich ohne mit Effekten um sich zu werfen und ohne bestimmte Stilikonen und Gadgets, die jeder kennt und Hits, die alle Welt mitsingen können, um sich zu werfen, sondern eher auf so eine Art und Weise zu zeigen, so sah es damals aus. Und diese bestimmten Links in die Vergangenheit, die beim Publikum, das damals schon gelebt hat, triggert, die streuen wir irgendwie eher so ein, aber schieben sie nicht in den Vordergrund, in die Kamera, und das fand ich sehr unterhaltsam. Ich fand auch toll, wie diese Aerobic-Welt dargestellt wird, die ja nun wirklich mal wahnsinnig überdreht, weil man sich heute von Sidney Rome oder ja. Jane Fonda die Videos von damals anguckt, die damals auch im deutschen Fernsehen liefen, das ist unfassbares Kaugummi-Geklebe mit Klamotten, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also selbst im Retro-Wahn von heute kann man sich die Klamotten, die damals getragen haben, kaum noch vorstellen. Und diese Szene, die ja heillos überdreht war, so dezent zu zeigen, dass die Optik nicht im Mittelpunkt steht, das hat mich zumindest so vom Ästhetischen her extrem überzeugt.
Ich finde auch, also wir haben ja sehr viele Ausstattungsserien mittlerweile in diesen Streaming-Welten von Netflix und Co., also Serien, die in einer gewissen Zeit spielen und die eben mit ihrer Ausstattung punkten. Und das kann natürlich auch gefährlich sein, weil wenn es einfach nur Ausstattung ist und die Story dahinter eben zurückbleibt, fühlt sich es auch schnell mal ziemlich schal an. Aber ich finde, hier bei Physical ist es tatsächlich gelungen. Die Ausstattung ist exzellent. Man fühlt sich wirklich in dieses Kalifornien der frühen 80er Jahre, in dieses Lebensgefühl zurückversetzt. Aber es ist eben nicht, wie du richtig sagst, Jan, so voll auf die 12, dass es einem irgendwo aus jeder Ecke irgendwie so angrinst, dieses 1981, sondern es ist einfach, es fühlt sich sehr echt an. Und es ist eben nicht hohl, weil die Serie ist exzellent geschrieben. Ich habe gelesen, es ist von einer Annie Wiseman, die hat eine große Expertise schon bei so Serien, die Frauen in den Mittelpunkt stellen, auch oft frustrierte Frauen. Die hat solche Serien wie, ja, bei Desperate Housewives war sie auch mal ein, zwei Staffeln mit Producerin. Suburgatory ist eine Serie, glaube ich, mit so einer Teenagerin, die irgendwie so in die Provinz kommt. I Feel Bad, kannte ich nicht, die Serie ist auch von ihr.
Kenne ich auch nicht.
Habe ich mir einen Trailer angeguckt, das war sehr, sehr witzig. Da geht es auch um so eine Hausfrau. Also es ist so ein bisschen von dieser Annie Wiseman, mit der Apple einen langfristigen Vertrag gemacht hat. Mhm. Die haben die eingekauft, weil sie wirklich sehr gut schreibt. Ist wirklich eine beachtenswerte Showrunnerin und die ist auch sehr, sehr beredt, die Serie. Also es wird sehr klug und sehr witzig miteinander gestritten und diskutiert. Also es ist keineswegs hohl, wenn wir jetzt gerade hier über Aerobic und schöne Bilder aus den 80er Jahren reden, sondern es ist eigentlich sehr klug und man wird halt auf so eine Reise mitgenommen von dieser Hausfrau, gespielt, sehr gut gespielt von Rose Byrne. Und ich hatte Lust, das wirklich weiter zu gucken. Ich habe jetzt so 4 Folgen geschaut und es übt schon einen starken Reiz aus, die Serie.
Ich finde ja auch, gerade, also wenn man Serien über die 80er Jahre dreht, ist es auch unglaublich schwer, sich da nicht in der Stilistik zu verlieren, weil das ja wirklich das, wenn man so will, das unsterblichste Stiljahrzehnt im 20. Jahrhundert war. Es ist ein Jahrzehnt, das permanent neue Retrowellen aufwirft. Es ist jetzt im Moment, es ist eigentlich scheißegal, in welchen Abschnitten du ab 1991 warst. Sie ist spätestens im Abstand von 4 Jahren gab es wieder irgendwie eine 80er-Welle. Ja. Und heute wird alles getragen, was damals möglich war, selbst Dinge, von denen man dachte, das wird nie wieder kommen. Selbst Schulterpolster und Buntfalten sind mittlerweile wieder da. Und dann Serien zu machen, was ja wirklich extrem häufig passiert aus diesem Jahrzehnt, die sich nicht in der Ästhetik verlieren, das ist auch die hohe Kunst. Was aber auch nicht nur diese Serie schafft, das schaffen auch andere Serien aus dieser Zeit, die aber auch oftmals eben mit diesem Coming-of-Age-Element spielen. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass es jetzt diese Serie It's a Sin zum Beispiel gibt. In der, ich weiß, wo lief die jetzt nochmal? Bei Starzplay, genau, ja, okay. Läuft die, also startet die. Und da geht es auch, da geht es um drei Homosexuelle aus der britischen Provinz, die aus dieser Provinz ausbrechen und sich in London treffen, um über verschiedene Lebenswege da eine WG zu gründen und dann ab dem Jahr 1981 ziemlich schnell in die AIDS-Hysterie hineinzuschlittern.
Ja. Die startet jetzt auch die Serie, ne?
Bitte?
Oder die startet auch im Juni, glaube ich.
Die startet auch im Juni. Mhm. Und die schafft genau dasselbe. Sie handelt gewissermaßen von der Stilistik eines Jahrzehnts, orientiert die immer so in 5 Teilen an jeweiligen Hits des Jahres. Also die einzelnen Folgen sind auch nach dem Top-Hit des Jahres benannt. Das heißt, der erste heißt Tainted Love von Soft Cell. Mhm. Und ist gar nicht so, dass dann dieses Lied die ganze Zeit mitspielt, aber so der das Charts-Umfeld dieses Songs wird so ein bisschen flimmert immer im Hintergrund. Und gleichzeitig zeigt die Serie halt, wie die Menschen sich in dieser Zeit zurechtfinden, wenn sie einer Randgruppe angehören, die vom Mainstream unfassbar mit unfassbar großer Verachtung gestraft wird. Egal wohin die kommen, egal ob es staatliche Stellen sind oder private Stellen, alle Leute verachten die queere Szene jener Zeit, die aber gleichzeitig ein unglaublich Selbstbewusstsein entwickelt. Und diesen Clash zu zeigen, das schafft diese Serie extrem gut. Nämlich einerseits diese extrem spießige, beigefarbene, staubige Mainstream-Gesellschaft der frühen 80er, die ja noch aus den 70ern kommt. Und andererseits diese sehr flirrige, aufkeimende, selbstbewusste, bunte, hedonistisch spaßorientierte, queere Szene, die da allein schon optisch mit kollidieren muss. Das ist toll dargestellt in dieser Serie und hat mich total überzeugt. Also davon abgesehen, dass es extrem dramatisch ist, weil es halt das Aufkommen der AIDS-Epidemie zeigt und wie die Menschen damit den Umgang finden. Die Leute natürlich auch sterben, wie die fliegen. Schafft es trotzdem, sehr viel Humor zu transportieren. Und das, wenn eine Serie aus den 80ern das schafft, dann macht sie alles richtig, weil das war genau dieses Jahrzehnt. Es war das Jahrzehnt, in dem uns der Atomtod drohte und saure Regen und alles, aber gleichzeitig auch so der Beginn der Partykultur, wie wir sie heute kennen, das Raven und sowas und der Hip-Hop ist alles in den 80ern entstanden. Und diesen Kontrast zu zeigen, das machen einige Serien gut, andere Serien machen es weniger gut, aber wenn man sich darauf einlässt, diesen Kontrast zeigen zu wollen, ohne die eine Seite zu überspitzen, wird daraus oftmals echt gutes Fernsehen.
Irgendwo stand der schöne Satz, seit den 80ern gab es nicht mehr so viele Serien, die in den 80ern spielen. und das stimmt ja tatsächlich. Wir haben jetzt eine Serie über AIDS, wir haben eine Serie über Aerobic, wir hatten bei Netflix, ist jetzt mittlerweile eingestellt, Glow, die 80er-Jahre-Serie über die Wrestling-Szene. Stimmt, übrigens die Lieblingsserie von Bastian Pastewka, hat er mir mal erzählt im Interview.
Ach was.
Macht er ganz groß Werbung für.
Der Basti. Finde
absolut genial.
Und er ist ja auch ein
extremer TV-Experte. Dann haben wir natürlich das Flaggschiff aller 80er-Jahre-Serien, auch auf Netflix, Stranger Things. Wir haben die deutsche Serie, die ja auch international vermarktet wurde, Deutschland 83, 86, 89. Wir haben The Americans. Es gibt dann noch ein paar Sachen, die sind nicht ganz so bekannt. Die spielen auch in den 80ern.
Dark,
The Goldbergs, aus Deutschland. Snowfall. Es gibt sehr viel aus den 80ern. Und Eric Schreier, der Programmchef des Senders FX, der unter anderem The Americans und Snowfall produziert, der hat mal so eine 30 Jahre Gap-Theorie entwickelt. Der sagt, immer wenn 30 Jahre vorbei sind, ist eine Zeit sehr interessant, um sie im Serienformat aufzuarbeiten. Und er rechnet damit, dass ab 2020 dann irgendwie die 90er-Jahre-Serien kommen.
Ja, obwohl die 90er-Jahre...
Kann man schon mal sich drauf vorbereiten.
Ja, die sind ein bisschen schwerer zu greifen, also weil die nicht so ikonografisch sind, habe ich das Gefühl. Aber klar, wird es passiert ja jetzt schon. Also es gibt ja jetzt schon 90er-Jahre-Serien oder es gibt jetzt schon 90er-Jahre-Reenactment an allen Ecken und Enden.
Ja. Und Arte hat vor ein paar Jahren schon mal den Summer of 90s gemacht.
Ja.
Wir kennen ja diesen Programmschwerpunkt, den Arte immer im Sommer macht mit viel Popkultur und Musik. Und ich fand, dass das, da laufen dann auch mal ziemlich viele Dokumentationen zur Zeit. Also da ging es viel auch um Rave-Kultur, Mauerfall und so. Eurobeat, da liefen einige exzellente Dokumentationen. Und als ich das, das ist schon 5 Jahre her oder so, als ich das damals gesehen habe, dachte ich, die 90er Jahre sind doch auch schon recht scharf umrissen und da kann man auch schon was mitmachen irgendwie. Ne? Aber wir warten auf die 90er Jahre
ab
2020 und kommen hiermit zum nächsten Thema, das du vorstellst, Jan.
Sweet Tooth heißt das. Ist eine Comic-Verfilmung einer Reihe aus dem DC-Kosmos, die interessanterweise einen pandemischen Hintergrund hat. Entschuldigung. Beziehungsweise das ist interessant, dass es jetzt verfilmt wurde, hat womöglich damit zu tun. Ich weiß nicht, wann die Planungen da begonnen haben, aber mittlerweile sind die Zyklen da ja teilweise sehr, sehr kurz.
Die wussten noch nichts von Corona.
Wussten sie noch nicht, aber vielleicht haben sie es geahnt.
Das habe ich extra nachgelesen. Also die Comicbücher sind zwischen 2009 und 2013 erschienen und die Serie, als sie damit angefangen haben, gab es noch kein Corona.
Okay, also weitsichtig, was Netflix da gemacht hat. Es geht um eine Pandemie mit einem Virus, der jetzt nicht näher benannt wird, aber extrem fatal ist, weil er die Leute mit sehr viel größerem Nachdruck hinrafft, als es jetzt mit Covid-19 der Fall ist. Es wird wirklich zu einer globalen Katastrophe. Die Menschen sterben, die Zivilisation bricht zusammen. Und gleichzeitig zu diesem zivilisatorischen Zusammenbruch gibt es aber so eine Koinzidenz, wo niemals klar ist, also wo zumindest am Anfang nicht klar wird, was die Henne oder das Ei war. Also ob die Tatsache, dass es plötzlich ganz viele Babys gibt, die als Hybridwesen geboren werden, halb Mensch, halb Tier, ob das vielleicht ursächlich mit der Pandemie zusammenhängt oder ob die Pandemie eine Folge davon ist. Man weiß es nicht. Tatsache ist, dass da ein Kind bei entsteht mit so kleinen Hirschgeweih, das heißt Gas. Und der Vater flieht mit diesem Kind und einem Riesensack voller Klamotten, Spielzeug und Dingen fürs alltägliche Leben in den Wald, irgendwo abgeschieden in den USA. Und baut sich da so ein kleines Refugium, zieht das Kind alleine groß, meidet den Kontakt zu allen Menschen drumherum und während ringsherum die Zivilisation zusammenbricht weltweit, zieht er das Kind bis zum Alter von 9 Jahren groß und ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel gespoilert ist, stirbt dann selber an dieser Pandemie und an diesem Virus und daraufhin ist das Kind auf sich alleine gestellt und versucht seine Mutter zu finden, weil er ein Foto davon gefunden hat, von seiner Mutter bei irgendwie in so einer Kiste, die der Vater vergraben hat. Und damit beginnt jetzt die Geschichte, die dann so ein bisschen, vorher war es eher so eine Bambi-Welt, extrem knallbunte Farben, schönes Leben, ein Kind wächst tatsächlich naturnah auf, was sich viele Eltern von ihren Kindern heute wieder mehr und mehr wünschen, so im Landlustkosmos. Und so nach der ersten anderthalb Folgen von insgesamt 8 Folgen à 60 Minuten kippt es dann und dann wird es eher so eine Art Bambi goes Walking Dead oder Mad Max oder sowas, weil sich dieses Kind alleine, das hat so ein paar Skills, aber das sind keine, die jetzt irgendwie so wirklich krasse Superkräfte entfalten, also es kann gut mit einer Schleuder umgehen, es kann wohl auch ein bisschen in die Zukunft gucken, das ist alles nicht so ganz geklärt am Anfang.
Es hat eine gute Witterung, ne? Also es hat eben nicht nur dieses Hirschgeweih, sondern ja. Es hat auch so diese lustigen Rehohren.
Das ist
auch
die sich immer mitbewegen, ja.
Die sich immer mitbewegen und die auch so die Gefühle ein bisschen ausdrücken. Also da sind wir schon fast wieder in so einem Steven Spielberg-artigen Kosmos. Es hat auch was Märchenhaftes, die Serie. Übrigens haben wir noch gar nicht gesagt, die startet am kommenden Freitag, 4.6. auf Netflix. Mhm. Das ist die große... Ja, Fantasy-Dystopie-Serie des Monats oder des Sommers bei Netflix hat auch überall ziemlich gute Kritiken bekommen, was ich so gelesen habe. Und ja, aber sag nochmal, wie du die Serie fandst und weshalb?
Also ich ich bin überhaupt kein Fan von Fantasy und Mystery. Ich bin aber ein großer Fan von Dystopien, also von Science Fiction, die eine Zukunft ausmalen, die auf der Basis dessen, was wir gerade mit der Welt anstellen, in eine Katastrophe führt. Mhm. Und das führt Jim Mickels, der Showrunner dieser Serie, führt das aus meiner Perspektive sehr, sehr interessant zusammen, originell zusammen, weil es einerseits eben, was ich ja schon angedeutet habe, diese Bambi-Niedlichkeit hat. Also Gus als Hauptfigur ist extrem possierlich und süß, wird aber natürlich, wächst im Laufe der Serie mit so in selber Geschwindigkeit wie sein Geweih und wird dadurch auch härter und abgebrühter im Umgang mit seiner feindseligen Umwelt. Und andererseits wird dieses Modell der Zombie-Dystopien ausgewalzt, dass nämlich der Mensch des Menschen größter Feind ist. Also im Grunde genommen wird gezeigt, dass nicht dieses Virus die Menschen dahin gerafft hat, sondern nur das Böse im Menschen hervorpult, dass sie im permanenten Kampf aller gegen alle an den Abgrund treibt.
Aber die Serie ist ohne Zombies, ne? Also jedenfalls, soweit ich sie gesehen habe. Und das ist ja schon mal eine große Errungenschaft, dass wir eine Dystopie-Serie ohne Zombies, nur mit ganz normalen Menschen, die eben ja mit Gewehren umherziehen und vielleicht plündern.
Genau, es läuft da nichts grunzend durch die Gegend, aber ja. im Kern von so Serien wie Walking Dead stehen ja eben auch die Menschen, die ständig irgendwelche Refugien aufbauen und dann kommen Flüchtende hin und denken, ja, hier sind sie sicher, und da erleben sie aber den weitaus größeren Feind verglichen mit den Zombies, die wenigstens einigermaßen berechenbar sind. Und ich habe sie noch nicht zu Ende gesehen. Wer weiß, wo diese Serie noch hinführt, wer weiß, ob es noch ein Fortsetzungspotenzial offenbart, aber so der erste Eindruck davon ist, dass es halt einfach, es knallt unglaublich mit Farben und Impressionen und Ideen auch. Also es sprüht sehr viele Funken, was die Ausstattung betrifft. Aber es zeigt auch menschliche Tiefe. Also auch dieses Kind, wie es sich entwickelt in einem Alter, wo sich Kinder natürlich noch nicht alleine, sondern normalerweise mit Eltern oder zumindest einem freundlich gesinnten Umfeld entwickeln, also so zwischen 9 und 10 Jahren. Wie dieser Gus sich da als absoluter Außenseiter.
Den haben wir noch gar nicht vorgestellt, glaube ich. Ne? Die zweite Hauptfigur neben dem... Gus ist das Kind.
Gus ist das Kind, ja.
Aber das Kind ist ja... du hast es jetzt so dargestellt, als wäre das Kind alleine durch Amerika ziehen.
Stimmt, ja.
Aber es hat ja einen großen Begleiter.
Ne? Ja. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Es ist auch einer, der sich alleine durch die Wildnis schlägt und eigentlich gar nichts mit denen zu tun haben will, aber irgendwie tun die beiden sich dann zusammen. So ein großer schwarzer 2 Meter Mann.
Ja, es ist
der auch bei Walking bei Game of Thrones mitgespielt hat.
Ja, ich habe auch die ganze Zeit gedacht. Also ich finde, das ist ein ziemlich charismatischer Darsteller und ich dachte, den hast du irgendwie schon mal gesehen. Das ist der Brite Nonso Anozie, ein Brite mit nigerianischen Wurzeln, und der spielt eine meiner Lieblingsnebenfiguren in Game of Thrones, nämlich in der zweiten Staffel spielt er Xaro Xoan Daxos. Allein der Name ist ja schon großartig. Das ist der reichste Mann in dieser Stadt, wie heißt sie, Quarth oder so ähnlich. Mhm. Damals wurde ja schon sozusagen die Bankenkrise oder andere Finanz- oder Wirecard vorweggenommen, weil er spielt einen Mann, der einfach nur als reichster Mann und mächtigster Mann der Stadt wahrgenommen wird, aufgrund der Tatsache, weil er das behauptet, aber in seinen Räumlichkeiten befindet sich eben nur ein leerer Tresor. Und ich fand diese Figur damals großartig, auch toll gespielt von Nonso Anozie, und hier spielt er eben in Sweet Tooth ja so einen hünenhaften Landstreicher, ehemaliger Football-Profi, glaube ich, der sich dieses kleinen Jungen annimmt. Und klar, auch hier haben wir wieder so Steven Spielberg-artige Kinomärchen Agenden, weil ja, der kleine Freund, er will den natürlich gar nicht dabei haben, er will den loswerden, er ist so ein knurriger Typ und der Kleine lässt sich aber nicht abschütteln. Also sowas haben wir auch seit Dschungelbuch oder so schon im Dutzend gesehen, und trotzdem ist es schön gemacht. Also es ist gut gespielt, es ist gut geschrieben, diese Welt ist sehr attraktiv. Ich finde sie gar nicht so knallbunt. Sie soll in Nebraska spielen, aber, und das ist dann wahrscheinlich der dritte Hauptdarsteller in der Serie, sie ist in Neuseeland gedreht. Und diese tollen, abwechslungsreichen, wunderschönen Landschaften von Neuseeland kennt man natürlich seit Herr der Ringe und Hobbit und so. Und das sieht wirklich toll aus. Und das ist eine spannende Welt, durch die sich dieser Gus und sein großer Freund bewegen. Und da passieren viele Dinge, auf die wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen wollen, aber mir hat die Serie auch wirklich gut gefallen.
Ja, es gibt halt, also es ist mal die Frage, wie weit man da jetzt schon in die Thematik einsteigt, weil dass diese Hybridwesen so verfolgt werden, hat auch einen Zusammenhang am Ende noch mit der Pandemie. Da spielen dann Ärzte eine Rolle, die versuchen aus diesen die Pandemie mit Hilfe dieser Hybride, aber nicht zu deren Vorteil zu besiegen, wo dann auch wieder ein Arzt auftaucht, der ganz am Anfang in der ersten Folge kurz eine Rolle gespielt hat.
Auch eine Hauptfigur der Comicreihe, glaube ich, der Arzt.
Genau.
Der nach einer Lösung sucht. Aber man kann vielleicht trotzdem jetzt schon verraten, weil das wird auch schon in der ersten Folge relativ früh verraten, dass aufgrund der Tatsache, dass diese Pandemie und diese Hybridwesen, diese Hybrids, diese Mischwesen aus Mensch und Tier geboren werden, das passiert eben zeitgleich. Und da sagen sich natürlich viele Leute, die Hybrids sind für die Pandemie verantwortlich. Deswegen werden diese Kinder, es werden auch so gut wie keine normalen Kinder mehr geboren, sondern nur noch diese Hybridwesen, die sind eben auch verantwortlich für diesen Untergang der Welt. Es ist ein recht interessanter Grundplot, finde ich, den die Serie hat. Und deswegen ist dieser Gast, dieser süße Junge mit dem Hirschgeweih und den lustigen, sich drehenden Ohren, der so gut Witterung auch aufnehmen kann, der kann eben auch, ich glaube, das ist seine übersinnliche Kraft, ne? Also übersinnlich in Anführungszeichen, der kann halt sehr gut riechen und wittern. Deswegen ist er eben in Gefahr, weil er verfolgt wird von diesen Menschen, die eben glauben, die Hybrids sind für den Untergang der Welt verantwortlich.
Ja.
Und der ganze Film hat auch deswegen etwas Märchenhaftes, das vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu Sweet Tooth, weil sie einen märchenhaften Erzähler hat. Also es gibt eine Stimme eines älteren Mannes, der das wie in so einem Märchen erzählt, immer so zwischendurch. Und dann habe ich mal geguckt, wer erzählt das denn? Und das
ist James Brolin, oder?
James Brolin, genau, der 80-jährige, mittlerweile 80 Jahre alte Ehemann von Barbara Streisand, Schauspiellegende Hotel. Weiß ich, auch eine 80er-Jahre-Serie oder war es noch 70er?
Das war, ich glaube, die Grenze. Es ging Grenze, in den 70ern, ne? Los und genau. Schwappte dann in die 80er rein.
Und genau, dieser alte Josh Brolin, Josh ist der Sohn, James Brolin, das hat auch irgendwie was Süßes, E.T.-Arthaftes, wenn da immer mal so ein Erzähler auftaucht.
Aber weißt du, wer es im Deutschen ist, wer da der Erzähler ist?
Das habe ich nicht nachgeschaut. Nee,
okay.
Wahrscheinlich ein YouTuber oder so, ich weiß nicht.
Ja, die großen alten Märchenerzähler von den drei Fragezeichen-Kassetten sind ja leider längst verstorben. Hans Page oder wie sie alle heißen.
Die bräuchte man jetzt. Wo sind sie, wenn man sie braucht?
Wo sind sie, wenn man sie braucht?
Genau. Vielleicht als allerletzte Bemerkung, die Serie Executive Producers sind eben neben diesem Showrunner Jim Mickel, den ich vorher noch nicht kannte, und Beth Schwartz, ein prominentes Ehepaar, Robert Downey Jr. und seine Frau Susan sind da auch mit im Boot, aber Robert Downey Jr. taucht nicht als Schauspieler auf, jedenfalls soweit ich das gesehen
habe. Ich weiß auch immer gar nicht, was diese Executive Producer, die da teilweise ja mit 20, 30 Namen am Ende von solchen Filmen auftauchen, ob die eine andere Funktion haben, als ihren Namen in den Ring zu schmeißen und damit Geld zu akquirieren.
Ich bin da manchmal, sich für die Featurette, die ich auch gesehen habe, zur Serie vor die Kamera zu setzen. Also ja, da saßen dann halt Robert Downey Jr. und Frau und haben die Serie gelobt. Aber gut.
Egal.
So genau wollen wir es gar nicht wissen. Wir kommen zur Serie, die man ganz normal als Gebührenzahler schauen kann. Die läuft nämlich in der ZDF-Mediathek ab 6.6. Und wer Lust hat, sich nachts am Stück 4 Stunden vor den Fernseher zu setzen, kann die, glaube ich, auch schon einen Tag früher, genau am Samstag, 5. Juni ab 23.35 Uhr im ZDF Neo sehen. 8 Folgen, à 30 Minuten. Und zwar handelt es sich um die Serie Exit. Das ist die erfolgreichste norwegische Serie aller Zeiten. Also 4 Investmentbanker. Es geht um 4 Investmentbanker, die so Mitte 30, Anfang 40 sind. Stinkreich. Sie wissen nicht mehr, wohin mit ihrem Geld bis. Sie haben alle Familien, Frauen, Kinder, bis auf ein Paar. Und sie sind, diese 4 Typen sind Freunde, sie sind unfassbar gelangweilt von ihrem Leben und geben sich deswegen mit ihrem Reichtum Exzessen hin. Sie haben in Oslo eine Wohnung angemietet, in der sie ja, regelmäßig Koks-Partys mit Prostituierten feiern. Sie geben sich Gewaltexzessen hin. Der eine ist, macht Kickboxen und tritt und schlägt dann einfach mal so aus Spaß ein junges Paar im Park zusammen. Also es geht um Grenzüberschreitungen aufgrund von Langeweile und Narzissmus und der Superreichen. Ja, hört sich sehr unsympathisch an und diese vier Hauptfiguren sind eigentlich auch klassisch unsympathisch. Sie reden immer auch mal in die Kamera, direkt in die Kamera, weil die Story hinter der Serie ist, dass eben ein Mensch einen Dokumentarfilm oder ein Buch schreibt über solche Leute, die eben sehr jung zu unermesslichem Reichtum gekommen sind. Und deswegen sitzen die auch immer mal in so interviewartigen Szenen auf irgendwelchen Stühlen und beantworten Fragen zu ihrem Leben.
Ja, immer so. Es ist ja auch jede dieser vier Hauptpersonen kriegt am Anfang der ersten vier Folgen abwechselnd dann eine Sequenz. Also die sind sozusagen Erzähler der jeweils ersten, der jeweiligen Folge.
Ja, stehen unterschiedliche Typen im Mittelpunkt. Das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen.
Ja, doch, also es ist
so die ein bisschen,
sind,
ne?
Die sind schon so ein bisschen. Also es ist ja Adam, der eigentlich so ein bisschen die Hauptfigur ist, weil seine Frau die wichtigste Nebenrolle spielt. Der ist ja so extrem kontrollsüchtig, ein super Spießer eigentlich, aber einer, der halt ständig im Exzess über die Stränge schlägt.
Ja.
Dann gibt es ja diesen Jeppe, das ist so ein Choleriker, der Kickboxer, der so komplett impulsunkontrolliert ist. Dann gibt es diesen William, das ist der schwächste Charakter von allen, also der auch am rezessivsten ist sozusagen im Vergleich zu diesen drei anderen super dominanten Typen, der auch sich irgendwann das Leben zu nehmen versucht. Und dann gibt es diesen Hendrik, der ist, weiß ich, das ist so ein Spaßvogel, so ein extrem flatterhafter, viriler Typ, der eigentlich den sympathischsten Eindruck von allen macht, aber
das ist
trotz
der mit
allem,
den vier Kindern, ne? Der,
genau. Aber es sind trotzdem alle vier unfassbar große Arschlöcher. Und es wird auch nie ein Zweifel daran gelassen, wie groß diese Arschlöcher sind, selbst wenn es ab und zu mal so Momente gibt, in denen sie so einen Ansatz von Menschlichkeit zeigen. Aber ich habe selten auf einem Schlag vier Figuren gesehen, die in einem realistischen Kontext so sehr in sich selbst gefangen sind. In ihrer eigenen Gier, in ihrem eigenen Bedarf, alles für sich selbst rauszuholen und anderen nichts zu geben.
Ich fand es auch interessant, dass die Serie, die wurde so ein bisschen als Norwegens Wolf of Wall Street oder wir haben auch gesagt, hat auch so ein bisschen, erinnert auch ein bisschen an American Psycho.
Ja.
Dieser ganze Plot so ein bisschen und die Figuren, also dass man es mit Figuren zu tun hat, die man eigentlich mega unsympathisch finden muss.
Es sind Broker halt auch einfach, ne? Also so
ob man denen folgen will über diese Zeit. Und Norwegen hat 5,4 Millionen Einwohner und 1 Million Norweger haben diese Serie gesehen. Also deswegen erfolgreichste Serie aller Zeiten.
War das nicht Lilyhammer oder ist das gar keine norwegische Serie?
Nee, doch, das ist norwegisch-amerikanisch, aber es ist tatsächlich dieses Exit,
okay.
Ist die erfolgreichste norwegische Serie. Und in Norwegen ist jetzt übrigens auch im März die zweite Staffel gelaufen.
Mhm.
Also es geht weiter, die wird wahrscheinlich auch irgendwann hier zu sehen sein. Aber die spannende Frage bei dieser Serie ist ja nun, ist die Serie reizvoll? Wenn ja, warum? Und warum möchte man oder guckt man diesen Arschlöchern 4 Stunden lang zu bei ihrem schändlichen Werk?
Ja, also eigentlich möchte man diesen Arschlöchern ja beim Scheitern zuschauen und das klappt auch zwischendurch ganz gut. Also so zumindest zwei davon scheinen an die Wand zu fahren. Der eine eben der William, weil er versucht, sich das Leben zu nehmen, weil alles, was er sich vorgenommen hat, plötzlich nicht mehr funktioniert und weil er auf so einer Party einem Gast krankenhausreif schlägt, auch aus völlig bekokst und völlig dicht auf allen Ebenen der Drogenzufuhr. Und der bei dem Adam hat man auch das Gefühl, das könnte nach hinten losgehen, weil sich seine Frau langsam dazu entschließt, die ja extrem unterbuttert. Also er ist ein extrem misogyner, frauenfeindlicher Typ Ehemann, auch gewalttätig ihr gegenüber, aber sie beginnt sich langsam zu emanzipieren und kriegt dann so Schlüssel in die Hand, um sich seiner zu erwehren und sozusagen ihren Rücken innerhalb dieser Ehe gerade zu machen. Ich glaube, allein schon die Tatsache, dass du jetzt gesagt hast, es gibt eine zweite Staffel, deutet darauf hin, dass die nicht alle komplett an die Wand fahren. Aber ich glaube, das ist das, was an dieser Serie so kickt. Man möchte die scheitern sehen. Und man hofft in jeder, bei jedem Exzess, dass es der letzte ist. Und kann sich dadurch sehr einfach auf die Seite der Guten, was in der Regel zum Beispiel die Ehefrauen sind oder die Opfer halt von diesen, andere Opfer von diesen vier extrem selbstgerechten, misogynen Typen. Das war für mich der Reiz, dran zu bleiben. Ich wollte sie scheitern sehen und ich glaube, das ist auch der Reiz, den viele andere Leute betrifft, weil er auch so ein bisschen dieses Motto des Shareholder-Kapitalismus transportiert, Geld macht nicht satt, sondern hungrig. Das sind einfach Leute, die haben alles und wollen immer noch mehr. Aus einer Langeweile heraus, aus einer grundsätzlichen Gier und vielleicht aus einer anthropologischen Grundkonstante heraus, dass der Mensch eben einfach nicht zufriedenzustellen ist als Spezies.
Ja, aber trotzdem muss man natürlich sagen, dass diese vier Hauptfiguren, die sind sehr klare Hauptfiguren. Also es gibt die Ehefrau von dem Adam, die ist vielleicht noch so Co-Hauptfigur, aber die Arschlöcher sind schon sehr dominant in der Serie. Und es sind eben jetzt keine ambivalenten Typen, wie wir sie in vielen anderen Serien kennen, sondern es fällt schon eher schwer, das Gute an denen zu finden, an diesen Zynikern, an diesen Narzissten. Und das fand ich zumindest interessant, dass dann trotzdem so viele Leute die Serie sehr gerne gesehen haben.
Weil aber ist es denn?
Es schafft eine gewisse Distanz, finde ich.
Es schafft eine Distanz, aber andererseits muss man sich auch vor Augen halten, dass diese Typen ja real sind. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, basiert diese Serie auf Protokollen echter Broker. Das ist nicht keine 1:1-Abfirmung.
Ja, das habe ich gelesen auch, ja.
Sondern aber es gibt diese Typen zumindest, die dann halt stark verfremdet wurden. Und dieser Journalist, ich finde nicht, dass es ganz klar wird, was das für einer ist. Ich habe eher das Gefühl, das könnte jemand sein von so einem Celebrity-Magazin oder sowas. Der die interviewt und der sozusagen deren Lebensgeschichten aufnimmt, den scheint es wirklich zu geben. Also das ist auch wenn es nicht dieselbe Figur ist im Film, aber das ist letztlich sind es die Macher, also die sind es die Showrunner dieser Serie, sind so eine Art alter Egos von diesem Typen, der die interviewt und daraus offenbar eine Langzeitgeschichte oder ein Buch machen will oder so.
Ja, es war mir jetzt auch nicht so ganz klar, ob es so ein bisschen Mockumentary-mäßig ist, dass diese Serie eben auf den Geschichten von wahren Brokern beruhen und wie viele von den Anekdoten, die da erzählt werden, von den Exzessen jetzt irgendwie aus diesem Buch oder ob es dieses Buch wirklich gibt, ist letztendlich auch gar nicht so entscheidend. Ich glaube, es gibt aber auch noch einen anderen Grund, warum man der Serie gerne zuschaut oder warum viele Leute der Serie gerne zuschauen. Das ist natürlich, sind natürlich diese tollen norwegischen Landschaften und Immobilienobjekte, ne? Die sind ja super reich und haben deswegen natürlich tolle Häuser, tolle Wohnungen, tolle Ferienhäuser, Yachten. Und Norwegen ist ja sowieso eine wahnsinnig schöne Landschaft und die haben natürlich immer an besonders schönen Punkten dieser schönen Landschaft ihre Anwesen und deswegen kriegt man da auch relativ viel fürs Auge geboten.
Das stimmt schon, ja. Obwohl mich würde das nicht kicken, im Umfeld solcher Menschen zu wohnen, selbst wenn das Haus und der Infinity Pool noch so schön sind.
Das würde mir ähnlich gehen, aber es ist zumindest, wenn man die Serie betrachtet, glaube ich schon auch ein Grund, wenn diese Serie jetzt nur in Büros oder irgendwie schnell mal so nebenbei so ausgestatteten Apartments spielen würde, wäre, glaube ich, der Zuschauer.
Ja, also von daher, vielleicht ist das Geheimnis dieser Serie, dass sie sowohl die Leute triggert, die genau das so haben wollen und solche Typen auch richtig cool finden, als auch die Leute, die solche Leute ins Grab wünscht. Ja. So beide kriegen da sozusagen was geboten. Und leider können wir eben für die Zweiteren können wir jetzt keine Lösung anbieten, dass die am Ende im Knast landen, wo sie hingehören, sondern eher weiterhin auf der Siegerstraße bleiben. Aber wir hoffen halt alle, also ich hoffe sehr, dass sie am Ende der zweiten Staffel allein des qualvollen Todes sterben.
Wir werden uns überraschen lassen. Wie gesagt, in der ZDF-Mediathek kann man das Ganze in ein paar Tagen sich angucken. 4 Stunden dauert der Komplettdurchlauf von Exit, der erfolgreichsten norwegischen Serie aller Zeiten. Und damit kommen wir zu unserem letzten Thema, das gleichzeitig auch das größte Thema im TV im Monat Juni, und um den geht es ja heute, ist. Wir wollten ein bisschen über die Fußball-EM sprechen, die ja eigentlich 2020 stattgefunden hätte und jetzt hoppla hopp ins Jahr 2021 verlegt wurde. Vom 11. Juni bis zum 11. Juli wird sie unser Fernsehprogramm, vor allem das im ARD und ZDF, dominieren. Mittlerweile gibt es ja Alternativen dazu, wenn man sich nicht für Fußball interessiert. Jan und ich, wir sind ja eigentlich sehr Fußball interessiert, deswegen haben wir gedacht, wir reden mal drüber, wie viel Lust wir drauf haben. Wie sieht es bei dir aktuell aus? Wie viel Lust hast du auf Fußball-EM, Jan?
Also ich weiß nicht, auf so einer Skala von 1 bis 10 vielleicht eine 2 oder sowas, aber so sehr ich mich dafür auch selber hasse und verachte, weiß ich, dass wenn es losgeht, werde ich mir diesen Mumpitz wieder angucken und werd jetzt wahrscheinlich nicht wie bei einer WM noch bis vor 10 Jahren oder sowas jedes Spiel gucken, das verfügbar ist, sofern ich Zeit habe, sondern eher so ein paar ausgewählte Spiele, zumal ja auch ein Teil davon auf Magenta TV stattfindet, das gucke ich jetzt nicht. Ich muss mich wieder ärgern darüber, dass mich diese Kommerzkacke wieder so in ihren Bann ziehen wird, und ich hoffe, dass ich einigen dieser Sogwirkung widerstehen kann und weniger schaue als sonst, weil eigentlich sportlich interessiert es mich nicht, ohne Fans interessiert es mich nicht. Ich finde auch diesen Ansatz...
Es ist ja nicht ohne Fans.
Es ist auf jeden Fall nicht unter Volllast.
Doch, in Ungarn.
Ja, aber nicht, also München zum Beispiel sollen ja, ich wende da überhaupt, egal. Das ist, es ist nicht dasselbe, als wenn es halt ein normales Turnier wäre. Ich finde auch diesen Ansatz, das in ganz Europa zu spielen und damit auch nochmal den Reiseverkehr gerade in einer Zeit wie unserer jetzt nochmal zu maximieren. Ich finde das totalen Käse, so, aber
einer
trotzdem.
Der großen Kritikpunkte, ne? Genau. Ja, die EM ist ja in doppelter Hinsicht eben eine sehr ungewöhnliche, oder eigentlich in dreifacher Hinsicht eine sehr, doppelt. Einmal die Pandemie und dann eben, es wird in 11 Ländern gespielt, das war mal angedacht vor langer Zeit, als Feier 60 Jahre Europameisterschaft. Das hätte sich 2020 gejährt, und dann hat man gesagt, okay, wir spielen in 12 Ländern, daraus sind jetzt 11 geworden. Und wer mal so ein bisschen in die Hintergründe dieser EM und wie es aktuell aussieht, wo wird gespielt, warum, wie wird das da gesehen, einsteigen will, es gab am Samstag eine ganz schöne ZDF-Reportage von Jochen Breyer, die heißt Fußball verbindet, eine Reise durch Europa vor der Fußball-EM.
Der macht sowieso ganz gute Reportagen,
ja,
finde ich, Jochen Breyer,
der hat sich auch
sehr gemausert.
Und der Jochen Breyer, die kann man in der ZDF-Mediathek nachgucken. Da ist man in 45 Minuten eigentlich ganz gut informiert über sämtliche interessanten Aspekte der Fußball-EM. Und Jochen Breyer fährt eben nicht durch alle 11 Länder, wo gespielt wird, aber so durch 5, 6, und spricht da mit Leuten, guckt sich die Situation vor Ort an. Und dabei habe ich eben auch erfahren, dass in Ungarn, wo ja bekanntlich Viktor Orban regiert, dass da tatsächlich 60.000 Leute ins Stadion gehen. Also die machen einfach so, als gäbe es keine Pandemie.
Wahrscheinlich in sein eigenes Stadion, dass er sich in seinem Heimatdorf vor das eigene Haus gebaut hat.
Hast du das gesehen?
Hat. Ja.
Das ist auch in der Reportage. Ja. Ne? Also der Orban kommt aus einem kleinen Dorf eigentlich, und dann zeigen sie in der Reportage seine Datscha, eine ganz bescheidene Datscha, die er da stehen hat, um ja eben auch, wo er wohl auch oft ist, um sich volksnah zu geben. Und wenn die Kamera dann auffährt, sieht man genau neben der Datscha ein wunderschönes, modernes Stadion, architektonisch von irgendeinem ungarischen Star-Architekten erdacht. Und da hat er einfach mal seinem Dorf irgendwie so eine Arena hingestellt und hat da auch so einen Fußballclub groß gemacht, der auch in diesem Jahr Vizemeister geworden ist. Also allein für diese Geschichte lohnt sich die Reportage, und der ist aber auch, ja, er ist in Bilbao, wo eigentlich gespielt werden sollte, in Spanien, wo man aber dann nicht garantieren konnte, dass da auch Zuschauer kommen aufgrund der Pandemiesituation. Und dann hat man einfach nach Sevilla gewechselt. Aber die Leute in Bilbao sagen eben, man hat ihnen den EM-Stadtort weggenommen, weil sie halt wissen, dass Spanien in Bilbao, also im Baskenland, eben ausgepfiffen wird. Und die wollen halt mit Spanien nichts zu tun haben. So werden da eigentlich sehr viele interessante Geschichten aus verschiedenen Ländern erzählt. Man sieht ein bisschen die Stadien. Ich fand, es hat ganz gut eingeführt. Und wie mir es dann geht mit der Fußball-EM, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich weiß aber auch, dass vor dem Sommermärchen 2006 in Deutschland, ein paar Tage vorher, war ich noch in so einem Kurzurlaub in Vogesen mit ein paar Freunden, und da habe ich noch gemerkt, ich habe noch überhaupt keine Beziehung, überhaupt keine Lust auf diese Fußball-WM. Und als sie dann angefangen hat, da waren wir doch alle relativ schnell recht verzaubert. Und deswegen, ja, geht es mir wie dir. Ich habe vorher immer kein Gefühl für solche Turniere. Und wenn sie dann angefangen haben, kann das irgendwie mich packen oder kann mich kriegen. Und
ja, das glaube ich auch, kann schon passieren. Ich finde ja tatsächlich, und das ist ja auch der Grund, warum wir darüber jetzt sprechen, weil es ja eigentlich kein klassisches Fernsehthema ist, sondern ein Sportthema. Aber man kann dadurch, dass so vieles anders ist an dieser WM in der analogen Atmosphäre sozusagen, kann man sich so ein bisschen auf die digitale Atmosphäre im Fernsehen konzentrieren und gucken, was da für Leute plötzlich als Moderatoren, als Hosts, als Reporter, Reporterin agieren, und da sind Namen aufgetaucht, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich die tatsächlich hören oder sehen möchte.
Ja.
Zum Beispiel bei Kevin Prince Boateng, den ich für einen herausragenden Fußballer halte und auch für eine herausragende Persönlichkeit, aber der macht in der ARD, gibt er den Experten, weißt du da mehr drüber?
Ja, also ich fand es sehr interessant, weil ich kenne den Kevin Prince Boateng als Fan von Eintracht Frankfurt ganz gut. Er hat ja ein Jahr bei uns gespielt, ist auch Pokalsieger geworden. Er ist ein ganz charismatischer Typ, ist irgendwie so jemand, der die Universität der Straße besucht hat, sag ich jetzt mal. Also jetzt kein klassischer Intellektueller, aber trotzdem ein ganz schlauer, sehr unterhaltsamer Typ. Neben der Tatsache, dass er, gut, mittlerweile ist er ein bisschen in die Jahre gekommen, dass er ein herausragender Mittelfeldspieler ist. Also wenn er im Mittelfeld den Ball hatte, dann wusste man, das gibt keinen Ballverlust und der macht was Gescheites damit. Also solche Spieler gibt es selten.
Und was ist das für eine Qualifikation fürs Fernsehen? Was nimmt er dafür mit?
Genau. Ich kenne ihn aus dem Umfeld damals des Jahres, was er bei der Eintracht verbracht hat, eigentlich als sehr interessanten Gesprächspartner in Interviews. Mhm. Ob er schon mal Fußballexperte war im Fernsehen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin mal sehr gespannt darauf, wie er sich da schlägt. Allerdings ist er ja an der Seite, also ich weiß nicht, ob er auch zusammen mit ihm auftritt, wahrscheinlich eher nicht, mit Bastian Schweinsteiger. Und Bastian Schweinsteiger halte ich ja für den größten Expertenflop, einen der größten Expertenflops aller Zeit. Man hat ihn geholt, weil er natürlich sehr bekannt und auch als Spieler, zumindest in seinen späten Jahren, sehr charismatisch war, aber das macht natürlich noch keinen guten Experten-Gesprächspartner im Studio über Fußballspiele aus. Also ich habe selten jemanden, einen so langweiligen Experten im Fernsehen gesehen, einen Fußballexperten im Gespräch mit dem Moderator wie Bastian Schweinsteiger.
Ja, und er klingt auch, finde ich, immer so, als wenn er so nebenbei so eine Lakritzschnecke ist. Also er kann gar nicht richtig prononcieren, er hat keine Ahnung vom Timing. Er
vernuschelt so ein bisschen.
Er nuschelt und er hat auch, sein Wortschatz ist relativ reduziert, also der ist eher so auf Bildzeitungsniveau, das ist kein Makel, aber es ist auf jeden Fall nicht besonders hilfreich, wenn man versuchen möchte, ein Fußballspiel zu analysieren.
Ja.
Ich finde das auch fürchterlich, und ich finde auch mittlerweile, es gibt ja wirklich tolle Experten mittlerweile, die überwiegend Experten sind, leider sehr wenig Expertinnen. Mhm. Und da ist ja so jemand wie Christoph Kramer zum Beispiel, ist ja herausragend. Das ist ja
Kramer ist wieder dabei, ja.
Der ist wieder dabei im ZDF, ja. Ich finde auch Pierre Mertesacker, der ist zwar manchmal so ein bisschen hektisch in seiner Art zu reden, aber das sind Leute, die haben eine hohe Fachkompetenz, also hohes Fachwissen über den Sport und gleichzeitig auch die Möglichkeit, das in Worte zu fassen. Ich bin gespannt, ob das so jemand wie Kevin Prince Boateng mittransportiert. Und ich bin vor allem gespannt, ob das beim ZDF Ariane Hingst schafft. Ich weiß gar nicht genau, wo die gespielt hat, aber das ist die. Weißt du das?
Nee, also bei einem der großen Vereine,
keine Ahnung. Weil das ist jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ist das die erste Fußballexpertin aus dem Profikosmos, die mitmacht.
Sie bildet ein Duo mit der Claudia Neumann.
Ja.
Wahrscheinlich wieder so ein rein weibliches Ding.
Vielleicht?
Vielleicht wäre es interessanter gewesen, sie mit einem männlichen
weiß ich nicht.
Zusammen. Ist aber auch egal. Also es gibt wirklich tatsächlich momentan eine ganz interessante Generation von immer noch recht jungen Ex-Spielern wie Thomas Broich, der es ja auch ziemlich gut macht. Sandro Wagner, der hätte ich nie gedacht. Ich kenne ihn von DAZN.
Aber der ist bei Telekom dann, oder?
Nee, der ist Partner von Bela Reti im ZDF.
Ach was?
Also das alte Schlachtschiff, Schlachtross Bela Reti hat den recht jungen Ex-Stürmer Sandro Wagner an seiner Seite.
Ist das nicht so ein arroganter Schnösel?
Ja, er hatte immer dieses Image, aber ich habe ihn oft gehört, und nicht gesehen, bei DAZN, wo er die ganze letzte Saison zumindest oder vielleicht sogar noch länger als Co-Kommentator oft Spiele gemacht hat. Und der ist ziemlich gut.
Also ja,
der
okay.
ist unterhaltsam und sehr fachkundig. Macht gerade eine Trainerausbildung. Hanno Balic, auch ein Ex-Profi, glaube ich auch einer, der ganz rhetorisch ganz gut ist, der ist auch beim ZDF mit an Bord als Co-Kommentator. Also sie haben schon ganz interessante Experten-Gesprächspartner, also die Moderatoren selbst, das sind die, die man irgendwie kennt, auch die Kommentatoren, da gibt es keine großen Überraschungen. Was jetzt natürlich noch neu ist bei dieser EM, es ist das erste Turnier, das erste EM-Turnier, was nicht komplett bei ARD und ZDF läuft. WM, gab es ja mal die WM 2002 in Japan und Südkorea, die damals bei Kirch lief. Die Älteren werden sich daran
erinnern. Oh, das weiß ich nicht mehr.
Da habe ich dann morgens um 7 Uhr irgendwas in einem Café gesessen, um Spiele zu gucken,
die
so ein Abo hatten.
Ne? Aber hatte nicht, sorry, dass ich unterbreche, aber hatte nicht bei der letzten WM RTL ein paar Vorrundenspiele so?
Ja, stimmt. Aber ich habe gelesen, das ist das erste Turnier, was nicht bei ARD, ZDF läuft, das bezieht sich auf das EM-Turnier. Ich glaube, alle anderen EM-Turniere haben tatsächlich im Öffentlich-Rechtlichen stattgefunden. Und jetzt hat eben Magenta TV, also die Telekom, die haben einige Spiele exklusiv eingekauft. Das sind aber ja auch eher so Vorrundenpartien ohne deutsche Beteiligung. Und ich weiß gar nicht, wie es mit den K.O. Bei den K.O.-Spielen haben sie, glaube ich, auch ein paar, aber ich glaube, Halbfinale und Finale läuft dann wieder im Öffentlich-Rechtlichen. Muss man mal gucken. Die haben sich Johannes B. Kerner als Moderator eingekauft. Hui. Und Freddy Bobic ist dort Experte. Ansonsten muss man mal sehen. Ich werde mir sicherlich auch kein Magenta-TV-Abo holen für die EM, aber
Das wird an mir vorbeilaufen und sind das
ja auch Doppelverwertungen, denke ich.
Weiß ich nicht, sowas. Ja. Ich finde es noch ganz interessant, dass Esther Sedlacek jetzt, die ist von Sky, wir eine ganze Menge von Sportmoderatoren und Moderatoren sind jetzt, wechseln von Sky gerade ins Öffentlich-Rechtliche oder zu anderen Sendern, unter anderem eben Esther Sedlacek.
Die macht die Sportschau ab
der neuen Saison. Sie macht so Sportschau-Club aus Hamburg. Ich hatte gerade mit der und gemeinsam mit Claudia Neumann so ein Doppelinterview, wo die mir einerseits davon erzählt haben, wie es ist, dass sie nicht so wie üblich vor Ort sein können und dass das natürlich extremer Atmosphäreverlust sein dürfte, also sowohl für die Moderierenden und Reportierenden, als auch für uns Zuschauer, weil da einfach viel weniger Atmosphäre aus den Städten insbesondere transportiert werden kann, aber eben auch aus den Stadien. Beide haben aber auch gesagt, wir haben insbesondere darüber geredet, was Frauen denn mittlerweile für eine Position im Sportjournalismus haben. Und ich freue mich sehr darauf, dass sie mir beide gesagt haben, sie wollen durchaus versuchen, sich als Frauen erkennbar zu machen und entsprechend auch zu gendern. Also sie wollen so ein bisschen diesen Männlichkeitskult aus dem Fußball, aus der Fußballberichterstattung rausholen. Da bin ich sehr gespannt, wie die beiden das anstellen wollen. Also Esther Sedlacek zum Beispiel hat gesagt, dass sie konsequent gendern könnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da jetzt bin ich
sprachlich, meinst du?
Sprachlich, oder? Ja. Und da bin ich bin sehr gespannt, ob sie das durchzieht und was das Publikum dazu sagt. Weil Claudia Neumann hat ja bei der letzten WM in Russland, die einen unfassbar widerlichen Shitstorm abbekommen. Allein für die Tatsache, dass sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, ein Männerfußballspiel.
Ein Spiel oder zwei oder so kommentiert, ne? Das war das erste Mal, glaube ich,
bei der WM. Genau, das war das erste Mal bei der WM.
Frau, also im deutschen Fernsehen kommentiert hat.
Ja. Genau. Und sie hat gesagt, der ist jetzt abgeflaut, dieser Shitstorm, aber beim großen Turnier könnte er natürlich genauso schnell wieder aufflauen.
Also sie wird auch wieder kommentiert.
Genau, sie kommentiert.
Ja, ist das Sedlacek? Ich habe tatsächlich auch ein Interview mit ihr gemacht. Wir haben auch gesprochen. Wie gesagt, sie moderiert, sie übernimmt von Optenhövel die Sportschau in der ARD zur neuen Saison. Sie geht nach 11 Jahren Sky, geht sie eben zum Öffentlich-Rechtlichen. Und sozusagen als Vorlauf macht sie so eine Magazinsendung. Das wird dann an ARD-Abenden, dann irgendwann ab 23 Uhr, 23.30 Uhr, macht sie mit Micky Beisenherz so ein, wahrscheinlich so ein Nachklapp mit ein bisschen Humor und ein bisschen Boulevardesk und analytisch und so. Muss man sehen, wie das wird. Das wird sozusagen ihr Start bei der ARD. Aber Esther Sedlacek hat natürlich auch in diesen 10 Jahren bei Sky schon auch sehr viel für Frauen in dem Job getan, sag ich mal, weil sie einerseits natürlich eine optisch sehr präsente Moderatorin war, groß, gut aussehend, jung. Also da hat sie praktisch in dieses Klischee gepasst. Wir stellen eine hübsche Frau vor die Kamera. Aber sie war auch extrem fachkundig und hat ihren Job extrem gut gemacht und hat da auch nicht viel Aufhebens drum gemacht. Und das allein ist natürlich auch irgendwo ein feministischer Akt, sage ich mal.
Würde ich sagen. Sie ist auch eine, der man nicht doof kommen darf. Also das dachten wahrscheinlich auch viele Fußballer und Fußballfunktionäre, als sie dann gesehen haben, so da kommt so eine Frau an, die wahrscheinlich eher optisch gecastet wurde als nach Kompetenzkriterien.
Aber sie ist natürlich auch im Kopf größer als die meisten Fußballer. So? 1,83 und dann meistens noch High Heels. Da kriegt man schon mal Angst, wenn man...
Weiß ich nicht, kann sein. Nee, aber deswegen, ich finde, das sind tolle Frauenfiguren, die es da gerade gibt. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass die auch das Genre damit mitprägen können. Also deswegen bin ich auf dieser Ebene sehr, sehr, sehr interessiert an dieser EM, also was so das Analytische, das Medienanalytische betrifft. Ja. Das geht aber vielleicht den Leuten im Publikum nicht ganz so.
Grundsätzlich ist es natürlich eine Schnapsidee, sag ich mal, eine EM oder eine WM an verschiedenen Orten stattfinden zu lassen, weil vieles von dem Flair, was man dann auch Jahre oder Jahrzehnte später verbindet mit dem Flair eines bestimmten Turniers, ist natürlich, hat mit den Orten zu tun. Ne? Man erinnert sich eben, wie war das dann in Portugal, war das in Deutschland, wie war das, egal, Südafrika. Und das geht verwässert natürlich total durch diese Reiseidee und da braucht man auch gar kein Corona dafür, um das irgendwie nicht so doll zu finden. Es wurde, glaube ich, auch mittlerweile von vielen bereut, dass man das so gemacht hat. Aber nun haben wir diese EM in verschiedenen Ländern, in 11 Ländern. Und wie gesagt, wir sind noch unschlüssig, was das emotional mit uns macht, aber wir warten ab.
Ich freue mich deswegen jetzt ganz besonders auf eine Sendung, die es im WDR gibt. Ich habe jetzt leider nicht ganz genau die Zeit. Ich glaube, es ist am Mittwoch oder Donnerstag vor dem Eröffnungsspiel, also am 9. oder 10. Und da führt uns Joachim Krohl durch die Geschichte des wunderbaren Fußballliedes You'll Never Walk Alone in einer Reportage.
Ich habe es auch gesehen.
Ich habe es noch nicht gesehen.
Bitte?
Ich habe es noch nicht gesehen.
Du hast es noch nicht gesehen. Nee. Ich habe es auch gesehen und der Film ist von 2017 und das Einzige, das ist wirklich ein sehr schöner Film, der läuft im WDR. Ich habe es ja auch jetzt ein paar Tage, also 11. Juni ist Eröffnung, ich glaube 2-3 Tage vorher läuft der relativ spät abends, 23 Uhr irgendwie was im WDR, sicherlich dann auch in der Mediathek. Den sollte man sich mal angucken. Allerdings ist das die Fernsehversion, die ist nur 45 Minuten lang und ist der Film von 2017, ist ein abendfüllender Dokumentarfilm, der hat etwas mehr als 90 Minuten und leider kann man den nicht ganz sehen und ich finde, als ich mir die Fernsehversion angeguckt habe, man merkt hier und da, dass er geschnitten ist.
Okay, was für ein Bullshit, warum machen die denn das?
Ich weiß es nicht, ich habe beim WDR nachgefragt und die haben gesagt, ich habe gesagt, warum wurde der Film gekürzt? Ich meine, er ist 4 Jahre alt, der lief schon, den gibt es auch bei diversen Streaming-Diensten, für eine kleine Summe, sag ich mal, kann man sich den da leihen. Ich hätte mir es gerne ausführlicher angeguckt und es ist eben die Geschichte dieses Liedes, was 1945 im Musical Carousel, ein hochgelobtes Musical aus New York, entstanden ist und was sich dann halt Fußballfans in Liverpool angeeignet haben. Wir wollen jetzt nicht den ganzen Film erzählen.
Nee, ich dachte auch gerade, dass ich das jetzt nochmal kurz reinpoppen lasse, dass ich endlich mal einen Film hier Film nenne, wo du nicht mehr drüber weißt als ich. War auch wieder Pustekuchen, aber egal.
Leider habe ich auch dazu eine Kritik geschrieben. Und dann gibt es natürlich außer dem sehenswerten Film über You'll Never Walk Alone noch die ZDF, die Free-TV-Premiere von Schwarze Adler über Dokumentarfilm, ich glaube 18. Juni, ich weiß es aber jetzt gerade nicht. Es ist, glaube ich, am Abend des Spiels England gegen Schottland, im Anschluss im ZDF. Toller Film über schwarze Fußballer in Deutschland, den es die ganze Zeit jetzt im Frühjahr kam er bei Amazon raus. Haben wir hier besprochen, müssen wir nicht mehr viel drüber sagen, aber wer den noch nicht gesehen hat, kann ihn jetzt kostenfrei im ZDF schauen.
Unbedingt.
Damit sind wir, glaube ich, durch mit unseren Juni-Tipps, oder? Möchtest du noch etwas loswerden zur Fußball-EM?
Unbedingt nicht.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr lieben Leute da draußen. Der letzte Monat war ein bisschen dünn hier im Podcast. So 4 Wochen lang keine Sendung, das soll natürlich jetzt nicht passieren. Ich warte darauf, beziehungsweise ich bin zuversichtlich, dass in 1-2 Wochen hier wieder was kommt und freue mich, wenn ihr dann wieder runterladet, downloadet, abonniert. Und ansonsten, Jan, freue ich mich, dass wir uns hier zu den Juli-Tipps dann wahrscheinlich wiedersehen.
Wenn es nicht zu heiß ist draußen.
Genau. Also, genießt den Sommer.
Aloha.
Bis dann. Ciao.